Wir hören Gottes Wort, das für diesen Sonntag vorgesehen ist, aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 12, ab Vers 12 bis 25. Es übersteigt den Rahmen einer Predigt von 23,5 Minuten, auf alles hier einzugehen. Ich lese aber trotzdem alles. Darum richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht strauchelt, sondern vielmehr gesund wird. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, damit nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet, und viele durch diese verunreinigt werden. Damit nicht jemand ein Unzüchtiger sei oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn obwohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid weder zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zur Dunkelheit und zur Finsternis und zum Ungewitter, noch zum Hall der Posaune und zur Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere, sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das des Abel. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, Weihnachten ist gelaufen. Das ging sicher an keinem unbemerkt vorbei. Niemand wird es verpasst haben. Die Geschenke hoffentlich auch nicht. Manchmal ist da ja nur so ein Zettelchen im Briefkasten. Wir haben sie leider nicht angetroffen. Bitte gehen Sie zur Poststelle und holen dort die Sendung ab. Und wer das verpasst, dessen Sendung geht irgendwann an den Absender zurück. Schade. Weihnachten, das Fest der Geschenke. Für Christen ist es natürlich das Fest der Gnade. Das Fest der Nähe Gottes, die uns beschenkt. Wir singen von der gnadenbringenden Weihnachtszeit. Es ist erschienen die heilsame Gnade allen Menschen, heißt es in einem der Predigtexte zu Weihnachten. Kann man diese Gnade verpassen? Aber ja. Sie wird uns nämlich weder hinterhergeschmissen noch übergestülpt, jedenfalls nicht von Gott. Wir lesen, achtet darauf, wörtlicher nehmt einander unter Aufsicht, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, verpasst, dahinter zurückbleibt, daran Mangel hat. Seht darauf. Nehmt einander unter Aufsicht. Das braucht es. Und dafür braucht es Gemeinde. Ein Christ, der allein bleibt, verkümmert. Wir müssen uns also umeinander kümmern. Und worum sollen wir uns kümmern? Konkret, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, verpasst, verfehlt. Dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes hinterherhinkt und zu spät kommt. Dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt und zu kurz kommt. Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel hat. Das geht nämlich ganz schnell. Natürlich weiß jeder Christ, Gott ist gut, nee, und gnädig. Gut. Und? Natürlich ist es gut, wenn ich weiß, im Supermarkt gibt es eine Hülle und Fülle von Essen und Trinken. Aber dieses Wissen allein macht doch noch nicht satt. Es schmeckt auch noch nicht. Sondern dieses Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass ich dorthin gehe und mich ordentlich eindecke. Und hingehen kann, weil ich weiß, dort gibt es das. Und mit der Gnade Gottes ist es genauso, bloß noch besser. Ich darf davon wissen und dann darf ich sie empfangen und damit leben. Aber das geschieht nicht automatisch. Ich kann dahinter zurückbleiben. Ich kann daran Mangel haben. Was heißt Gnade eigentlich? Ein Vorschlag: umsonst alles Gute von Gott für den, der das Gegenteil verdient hat. Im Supermarkt muss ich bezahlen, überall woanders auch. Gnade heißt, es hat schon einer bezahlt. Jesus. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich muss bloß noch abholen. Gnade heißt, keine Sünde, kein Wesenszug in mir, kein Unvermögen kann und darf mich hindern, alles von Gott zu empfangen, was er in seinem Wort an Segnungen mir versprochen hat. Ist das nicht herrlich? Aber jetzt mal ehrlich, was empfindest du, wenn du diesen Satz hörst? Keine Sünde, kein Wesenszug in mir, kein Unvermögen kann mich hindern, alles von Gott zu empfangen, was er mir in seinem Wort an Gutem versprochen hat. Glaubst du das? Hast du schon alles empfangen, was Gott bereit hat? Nein? Dann hast du also noch Mangel an der Gnade Gottes. Warum? Weil das nicht so einfach ist? Doch, es ist so einfach. Aber in uns ist etwas, was uns hindert, es zu empfangen. Gnade hat zwei Seiten. Die erste, keine Sünde, kein Versagen, nichts von deinem Unvermögen oder an irgendwelchen negativen Dingen kann dich hindern, zu Gott zu kommen und zu empfangen. Die zweite Seite, keine gute Tat, kein guter Wesenszug in dir, keine Gabe, kein Einsatz für das Gute bringt dich Gott näher oder vergrößert Gottes Liebe zu dir. Was empfindest du, wenn du diesen zweiten Satz hörst? Regt sich da vielleicht so ein bisschen Widerstand oder vielleicht auch heftig? Ist das alles umsonst, wo ich mir Mühe gebe und was ich tue, auch für Gott? In gewisser Weise ja. Gott gibt seine Gaben umsonst. Ich kann und muss sie nicht bezahlen. Und was du tust, um würdig für seine Gaben zu werden, das ist auch umsonst. Völlig umsonst. Gnade bedeutet dieses umsonst in doppelter Weise. Und damit ist nichts gegen einen guten Charakter und gute Taten gesagt. Gar nichts. Aber im Neuen Testament führen gute Taten und ein guter Charakter nicht zur Gnade Gottes, sondern sie kommen aus der Gnade Gottes. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Was sich in uns gegen Gottes Gnade wehrt und was uns hindert, von Gott zu empfangen, ist zuallererst unser Stolz. Nichts weiter. Und Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er was? Gnade. Der Stolz muss sterben am Kreuz. Und die Meinung, du könntest mit irgendetwas Gott beeindrucken und seine Liebe zu dir steigern, ist ein großer Irrtum, das kannst du dir sparen. Die Liebe ist schon da, die Gnade ist schon da, unabhängig von dir. Das hat Gott entschieden, Punkt. Genau das hindert dich, wenn du das versuchst, so bei Gott gut angesehen zu werden, genau das hindert dich, in Gottes Nähe zu kommen und seine Güte und seine Gaben zu empfangen. Bitte spar dir das. Das Einzige, womit wir vor Gott bezahlen können, ist unsere Schuld und Unwürdigkeit. Die dürfen wir bei Gott abgeben, loswerden. Und dann Vergebung empfangen. Dafür hat Jesus alles bezahlt. Und Gnade hat immer etwas mit empfangener Vergebung zu tun. Wo Gnade ist und hinkommt, war vorher Schuld und Versagen, Übertretung. Aber das wird ausgelöscht durch die Vergebung. Und Gnade weitergeben heißt zuerst Vergebung weitergeben, anderen vergeben. Gnade fließt nur, wo Vergebung empfangen und weitergegeben wird. Und nichts kann und sollte dich davon abhalten. Wo du deine Schuld und Unwürdigkeit und die Schuld und Unwürdigkeit anderer an Gott abgegeben hast, musst du dich nicht mehr darum kümmern. Und das muss dich auch alles gar nicht mehr bekümmern. Denn bei Gott ist das alles gut aufgehoben. Aufgehoben auch in dem Sinne, es zählt nicht mehr, es gilt nicht mehr, es ist aufgehoben, ausgelöscht. Schau auf Gott und nicht auf dich selber und andere. Gott ist alles. Bei Gott ist alles und das genügt. Deine eigenen Befindlichkeiten sind da uninteressant. Sie kann Gottes Zuwendung weder hindern noch fördern. Die steht fest, das ist Gnade. Gott gibt alles Gute umsonst dem, der das Gegenteil verdient hat. Das ist Gnade. Und nun seht darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel hat, Gottes Gnade verpasst. Test: Wenn wir in Gottes Gnade verwurzelt sind, dann kann zum Beispiel die Bitterkeit keine Wurzeln treiben. Davon lesen wir unmittelbar als nächstes. Achtet darauf, seht darauf, beaufsichtigt einander, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet oder beunruhigt, plagt, belästigt, euch zu schaffen macht und im Wege steht, euch Mühe macht und viele durch sie verunreinigt werden, befleckt, beschmutzt, besudelt werden, entweiht, geschändet werden, trübe gemacht werden, vermodert, vergiftet werden. Wenn ich es mal ganz wörtlich aus dem Urtext übersetzen darf, dann kann man das auch so übersetzen: Achtet darauf, dass niemand durch die Bitterkeit angepisst und angepinkelt wird. Im Urtext steckt das dahinter. Bitterkeit macht sich dort breit, wo Menschen nicht aus der Gnade leben. Und wo sie anderen und sich selber nicht vergeben. Und dann reagieren sie aus verletztem Stolz heraus. Und das ist Bitterkeit. Das vergiftet alles. Das macht krank, das bindet, das entzweit. Die einen werden aggressiv und laut gegen andere, Empörungskultur, auch im Internet. Andere reagieren mit Selbstmitleid und werden immer stiller. Sie ziehen sich zurück, um nicht weiter verletzt zu werden. Und wieder andere spielen beleidigte Leberwurst. Sie werden und reagieren immer empfindlicher. Sie entwickeln ein anklagendes Wesen. So einen Geist der Kritik. Das sind mal drei Varianten von Bitterkeit. Gift für einen selbst und für alle, mit denen man zusammen ist. Das beschmutzt alles. Alles. Schmutz ist ansteckender als Sauberkeit. Habt ihr das schon mal festgestellt? Also die Hausfrauen wissen das. Reibe ein sauberes und ein dreckiges Tuch aneinander. Das Ergebnis, das dreckige Tuch wird davon nicht sauber, sondern das saubere wird dreckig. So ist das in unserer Welt. Das müssen wir beachten. Auch sonst. Im Himmel stecken Sauberkeit und Gesundheit an. Auf der Erde stecken Dreck und Krankheit an. Und deshalb müssen wir uns davor hüten. Deswegen diese ganzen Anweisungen. Meidet das, weil das steckt an, das verdirbt euch. Also vor dem einen hüten, was uns beschmutzt, was uns ansteckt, weil das ganz, ganz schnell geht. Solange wir auf der Erde sind, im Himmel haben wir das Problem nicht mehr. Das andere ist aber, dass wir jetzt lernen, auch aus dem Himmel zu leben als Christen. Alle Jahre feiern Christen zu Weihnachten, der Himmel ist auf die Erde gekommen, in Jesus. Ein dreckiger Stall wurde zum himmlischen Heiligtum. Jesus macht uns sauber, rein, er rettet uns. Er macht uns heil. Und das ist stärker als alle Schuld und alles Unheil und selbst der Tod. Durch Jesus können wir aus Gottes freier, ungebrochener Vergebung und Zuwendung leben. Immer. Und in jeder Lage. Aus der Gnade leben. Mit der Gnade leben. Und was passiert da? Immer mehr von Jesus leuchtet in unserem Leben auf. Diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Sie meint damit nicht, streng dich damit an, noch komischer werden, als du so schon bist, sondern es meint, in Gottes Nähe sein, für Gott beiseite gesetzt sein, immer mehr von ihm geprägt werden, denn Umgang färbt doch ab. Das passiert ganz automatisch. Immer mehr von Jesus leuchtet in uns und durch uns auf. Nicht perfekt, nein, aber immer wieder und immer mehr. Und Gott will wirklich in seinen Kindern etwas von Jesus wiedererkennen. Das hat er gesagt. Und nur diejenigen, in denen Gott etwas von Jesus erkennt, wiedererkennt, die geheiligt sind, werden ihn, Gott, sehen, haben wir gelesen. Hebräerbrief. Aus der Gnade leben. auf der Erde schon aus der Zuwendung, der Liebe, dem Überfluss an Gutem im Himmel leben. Und davon handeln die letzten Verse unseres Predigtabschnittes. Sie sind mir sehr kostbar, mir persönlich. Und sie sind mir viel zu groß, um sie wirklich schon zu verstehen. Gottes Gnade ist so unfassbar groß. Wir lesen, wenn schon die Offenbarung Gottes am Berg Sinai so gewaltig war mit Feuer und Rumpeln und Schofarklang und man kann es kaum beschreiben. Leute, wenn das schon so gewaltig war, was Gott in Jesus ermöglicht und gebracht hat, ist noch viel, viel, viel großartiger. Das ist das Thema des gesamten Hebräerbriefes auch hier. Und so sagt er, ihr seid nicht zu diesem äußeren Berg Sinai gekommen mit dieser gewaltigen Gotteserscheinung, sondern ihr seid gekommen, übrigens seid, nicht erst ihr kommt nach eurem Tod, hier steht seid, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Damit ist ja eindeutig die himmlische Wohnstätte Gottes gemeint. Dort, wo Gott unmittelbar gegenwärtig ist, dort seid ihr jetzt schon hingekommen durch die Gnade. Ihr seid jetzt schon in die himmlische Gegenwart Gottes gekommen. Und weiter, ihr seid zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zum himmlischen Jerusalem. Ich lese nur vor oder übersetze. Nochmal, ihr seid. Das steht im Perfekt, Aktiv, Indikativ für alle Deutschlehrer. Das heißt, ihr wart aktiv und das ist perfekt. Ihr seid real in Gottes Gegenwart gekommen und ihr haltet diesen Zugang. Perfekt heißt, dieser Zustand hält jetzt an, er gilt. Dieser Zugang in die himmlische Welt ist für euch offen und ihr nutzt ihn ständig. Das steht hier. Es geht weiter. Ihr seid gekommen zu Zehntausenden von Engeln. Ihr habt im Geist Gemeinschaft mit den Engeln im Himmel. Und ihr seid gekommen zu, das kann man kaum übersetzen, zu einer großen Festversammlung für alle. Wie so ein Fest in Pockau, wo ganz Pockau zusammen ist und miteinander richtig Spaß hat. Dieses Wort steckt dort im Griechischen drin. Ihr seid Teilnehmer eines gigantischen himmlischen Festivals und feiert voll Freude mit Massen von Engeln, steht hier. Oder heißt das? Jetzt. Und ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln als Bürger offiziell eingeschrieben sind. Gemeinde. Dieses Wort Ekklesia bezeichnet die Herausgerufenen aus einer Stadt, die in ihrer Versammlung an politischen Abstimmungen teilnehmen durften und so Regierungsverantwortung mit ausübten. Also, ihr habt jetzt schon eine himmlische Stellung, das sagt auch dieser Ausdruck Erstgeborene, die haben eine besondere Stellung, ihr habt jetzt eine himmlische Stellung und ihr habt jetzt die Autorität vom Himmel aus mit Gott schon zu regieren. Nicht erst im tausendjährigen Reich, das passiert jetzt schon. Steht hier. Ich hätte es nicht so geschrieben, aber es steht hier. Ihr seid zu Gott gekommen, dem Richter aller. Das heißt, nur sein Urteil interessiert euch noch. Was die Menschen denken, meinen und sagen, ist Nebensache. Ihr lebt doch in der Gnade, ihr lebt doch von Gott her. Da ist doch das, was andere euch absprechen oder zusprechen, Nebensache. Gott hat euch alles zugesprochen. Ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten, der am Ziel angekommenen, der perfekt gemachten Gerechten. Ihr habt Gemeinschaft mit den himmlischen Heiligen, heißt es. Katholiken wissen davon, übertreiben es ein bisschen, wir haben es vergessen. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, mit dem ihr gereinigt seid und mit dem alles gereinigt ist. Und dieses Blut redet, steht hier. Es redet besser als das von Abel. Das Blut von Jesus redet auch noch im Himmel, jetzt vor Gott. Es sagt, alles vergeben, alles gut, alles sauber, alles geklärt. Nicht wie Abels Blut, das vom Erdboden aus schrie, ich fordere Gerechtigkeit, ich fordere gerechte Strafe. Gnade. Das heißt, wir haben Zutritt zur himmlischen Wirklichkeit. Wenn wir beten, heißt das, wenn wir in der Gnade beten, dass wir uns im Gebet in den Himmel begeben und Anteil haben an allem, was dort ist. Dort bringst du also deine Anbetung dar, deinen Lobpreis mit allen anderen, die schon für immer dort sind. Auch deine geistlichen und deine irdischen Anliegen legst du dort dar, gibst du dort ab. Und dann gehst du mit der himmlischen Perspektive und den himmlischen Lösungen wieder auf die Erde in deinen Alltag. Das wäre Gebet der Gnade Gottes entsprechend. Jesus ist auf die Erde gekommen, hat alles mit uns geteilt, damit wir in den Himmel kommen können und alles mit ihm teilen, was er dort hat. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist Weihnachten, das feiern wir. Vollen Zugang zum Himmel haben und ihn nutzen. Betet jemand von uns schon so? Oder haben wir da noch Mangel an der Gnade Gottes? Ich habe da noch Mangel. Ziemlich viel sogar. Ich habe jetzt nur mal gelesen, was hier steht. Ich buchstabiere da dran. Aber Gemeinde ist dazu da, einander zu helfen, in Gottes Gnade zu leben. Gemeinde ist dazu da, der Gnade entsprechend miteinander zu leben. Gemeinde ist dazu da, gut aufzupassen, dass keiner an Gottes Gnade, an Gottes Zuwendung und Liebe Mangel hat. Denn Gottes Gnade ist tatsächlich so groß, dass sie keiner allein aufnehmen und auffassen und darin leben kann. Also falls jemand Weihnachten verpasst haben sollte oder ein Weihnachtsgeschenk, das wäre nicht so schlimm. Schlimm wäre es, die Gnade Gottes zu verpassen. Richtig schlimm wäre es, steht am Ende, den abzuweisen, dem auszuweichen, der uns durch sein Reden in diese Gnade des neuen Bundes hineinnehmen möchte. Denn dann verpassen wir den Himmel, das Heil des Eigenen. Mehr Gnade bedeutet tatsächlich auch mehr Verantwortung. Um Gott zu hören und seine unverdiente Zuwendung, seine Gnade zu erfahren und darin zu bleiben, dazu braucht es Gemeinde. Und zwar eine irdische Gemeinde, die mit der himmlischen Gemeinde durch Gottes Gnade tatsächlich schon im Geist vereint ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Du unfassbar großer Gott, hast dich in Jesus so klein gemacht. So klein, dass wir dich und deine Gaben übersehen und verpassen können. Dabei sind sie so groß, dass niemand sie ganz erfassen kann, schon gar nicht allein. Wie oft haben wir deine göttlichen Gaben durch menschliches ersetzt und meinen, das wäre der christliche Glaube. Aus der Gnade der himmlischen Kernkraft, die so viel bewirkt, haben wir frommen Puderzucker gemacht, mit dem wir alles bedecken, statt neues Leben von dir zu empfangen und zu bezeugen. So leuchte du bitte tief mit deinem Licht in unsere Herzen und Gemeinden hinein. Erneuere uns von innen her. und hilf uns, die bitteren Wurzeln nach oben zu bringen, damit du das heilen und wegnehmen kannst. Was uns gerade bewusst ist, sagen wir dir in der Stille. Danke, Herr Jesus, dass das Blut des neuen Bundes, das du vergossen hast, jeden Schaden gut machen kann und will. Danke, dass wir das im Abendmahl neu empfangen können. Bitte erschließe uns deine Gnade neu, so dass du, Jesus Christus, immer mehr in unserem Herzen und in unserer Gemeinde aufleuchtest und groß wirst. Amen.